Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Die größte Fehlstelle, das will ich gleich auch am Anfang sagen, für einen Jahreswirtschaftsbericht, ist der nicht erfolgte Blick auf die demografische Entwicklung.
Ja, hätte ich sonst gesagt, das ist ja eigentlich der Gorilla im Wohnzimmer.
Das ist der Gorilla, exakt.
Wir wissen, dass er da sitzt, aber er wird nicht angesprochen.
Er wird nicht angesprochen, man hofft, dass es eigentlich nur ein Plüschtier ist, auf dem Sofa sitzt, aber es ist kein Plüschtier, sondern es wird ganz kräftig wirksam.
Und es werden dort Argumente vorgebracht, die eigentlich uralt sind.
Ja. Und die schon. Ja. Ich lag es auch auf der Zunge. Alter Kaffee. Alles alter Kaffee.
Vorsichtig formuliert.
Wir machen das Ökosozialprodukt. 1989. Die Mauer war noch nicht gefallen, aber das Ökosozialprodukt wurde schon verkündet. Wir haben es bis heute nicht.
Habe ich so ein bisschen den Eindruck, meint man den Esel und prügelt den Sack. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Lieber Bert, hallo.
Ja, im Jahre 1967 wurde das Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft, kurz das Stabilitätsgesetz, in Kraft gesetzt. Dieses Gesetz, da waren ja die vier Ziele, Wachstum, stabile Preise, Vollbeschäftigung, außenwirtschaftliches Gleichgewicht, war damals so etwas wie eine Bibel des Keynesianismus, sprich der antizyklischen Wirtschaftspolitik. Also diese Politik ist nach den Ölkrisen in den späten 70er Jahren aus der Mode gekommen. Aber das Stabilitätsgesetz wurde bis heute nicht abgeschafft. Es ist also noch in Kraft, aber es spielt keine Rolle mehr. Ich sage das deswegen, weil in diesem Gesetz, wie gesagt, vor 50 Jahren jeder Bundesregierung, vertreten durch das Wirtschaftsministerium, aufgegeben wurde, bis Ende Januar des folgenden Jahres einen Jahreswirtschaftsbericht vorzulegen, in dem einmal eine Stellungnahme zum Jahresgutachten des Sachverständigenrats vom November des Vorjahres gegeben werden muss, aber vor allem die von der Regierung verfolgte Wirtschaft und Finanzpolitik vorzustellen ist und auch die gesamtwirtschaftlichen Erwartungen für das laufende Jahr darzulegen sind. Und genau über diesen vor einer Woche etwa erschienenen Jahreswirtschaftsbericht 2020 mit dem tragenden Titel »Für eine sozial-ökologische Marktwirtschaft – Transformation innovativ gestalten« möchte ich heute mit dir reden, weil meines Erachtens in der Tat dort einige, ja, doch sehr wichtige Weichenstellungen für die Wirtschaftspolitik in diesem Lande skizziert worden sind. Deswegen meine erste Frage: Wie ist dieser Jahreswirtschaftsbericht bei dir angekommen bzw. von dir aufgenommen worden?
Ja, gemischt. Also es ist viel Bemühen drin, es sind viel Allgemeinplätze drin, die allerdings höhere Qualität haben als Allgemeinplätze zu haben pflegen, weil sie von einem grünen Wirtschaftsminister vorgetragen werden. Also wenn da erstmal unter Teil A, das die erste Überschrift heißt zur Leistung der sozialen Marktwirtschaft, dann stehen da zwar für uns Ökonomen selbstverständliche Dinge drin, aber es ist dann schon mal wichtig, dass das von einem grünen Wirtschaftsminister so gesagt wird. Denn man kann sicher davon ausgehen, dass die Basis der Grünen Partei diesen Äußerungen gegenüber sehr distanziert sich verhalten würde. Wir haben das erlebt, als Habeck vor gut einem Jahr die Festrede bei der Max-Weber-Preis-Verleihung, Max-Weber-Preis für Wirtschaftsethik, den wir seit 30 Jahren verleihen, gehalten hat und der eine ähnlich dezidierte Aussage gemacht hat, die Marktwirtschaft ist ein hocheffizientes, auch wirksames, ausgleichendes System, das aber natürlich geordnet werden muss.
Wachstum ist ein zentrales Ziel.
Genau, und Wachstum ist ein Ziel, das hier Handlungsmöglichkeiten schafft und der Preismechanismus soll so weit wie möglich seine Wirkung entfalten. Das muss man immer einordnen vor dem Hintergrund desjenigen, der es sagt. Also insofern sind das klare und wichtige Hinweise.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Dann hat man den Eindruck, kommt sozusagen die große Klimatransformation, als sei das jetzt nochmal die Eröffnungsbilanz zum Klimaschutz, weil das jetzt natürlich wirtschaftlich gewendet wird und die anderen Dinge dann ein bisschen unten runterfallen. Die größte Fehlstelle, das will ich gleich auch am Anfang sagen, für einen Jahreswirtschaftsbericht, ist der nicht erfolgte Blick auf die demografische Entwicklung, die vorzieht. Wir haben das öfters diskutiert, die demografische Alterung.
Gesagt, das ist ja eigentlich der Gorilla im Wohnzimmer.
Das ist der Gorilla, exakt.
Wir wissen, dass er da sitzt, aber er wird nicht angesprochen.
Er wird nicht angesprochen, man hofft, dass es eigentlich nur ein Plüschtier ist, auf dem Sofa sitzt, aber es ist kein Plüschtier, sondern es wird ganz kräftig wirksam. Und das findet man ein bisschen versteckt beim Kapitel F, da geht es um die Arbeitswelt transformieren, da wird dann auch ein bisschen über Fachkräftemangel gesprochen, aber dass das eigentliche Wachstumsproblem darin liegt, dass wir ab 2025 massive Alterung der Gesellschaft haben, damit nicht nur eine Schrumpfung, sondern auch eine zunehmende Belastung der Produktivitätsentwicklung, das wird hier überhaupt nicht adressiert. Es wird so getan, als könnte man das ausblenden. Ein sehr schöner Beleg für dieses Ausblenden von demografischer Realität ist der Satz zur Schuldentilgung. Nach der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009 sei es ja auch gelungen, die Schuldenstandsquote wieder nochmal auf das EU vorgegebene Maß zurückzuführen von 60% des Bruttoinlandsprodukts. Dann sei das jetzt ja auch wieder prinzipiell möglich. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber es ist natürlich unter völlig anderen Bedingungen zu bewerten. Wenn nämlich wie in den letzten 10 Jahren, da hatten wir auch schon mehrfach unter der Überschrift goldene Dekade drüber gesprochen, die Demografie dazu führt, dass noch mehr Menschen in Arbeit kommen können, weil der Arbeitsmarkt hochflexibel ist, dann haben wir jetzt halt keine mehr. Das Erwerbspersonenpotenzial ist mehr oder weniger ausgeschöpft und jetzt demnächst schrumpft es und das wird sich dann auch im Wachstum niederschlagen. Dann haben wir weder die Leute für die Transformation, noch haben wir das Pro-Kopf-Einkommen in der Form, wie wir es bräuchten. Das ist der zentrale Punkt. Der bleibt außen vor, der ist sozusagen ein schlafender Gorilla als Steiftier auf dem Sofa.
Ja, was mir aber aufgefallen ist, ist eigentlich etwas anderes. Bislang ist im Jahreswirtschaftsbericht ja immer Wachstum interpretiert worden als Zunahme des Bruttoinlandsprodukts. Das war völlig klar. Und diese Kennziffer, das war ja in der Tat eine zentrale Kennziffer, soll ein bisschen relativiert werden, hatte ich jedenfalls den Eindruck. Ja. Und es werden dort Argumente vorgebracht, die eigentlich uralt sind.
Ja.
Und die schon,
ja. Mir lag es auch auf der Zunge. Alles alter Kaffee. Alles alter Kaffee.
Vorsichtig formuliert. Also das Brutto, damals hieß es Sozialprodukt, jetzt heißt es Bruttoinlandsprodukt, wurde ja so in den 30er Jahren entwickelt von Simon Kuznets, der aus der Sowjetunion geflüchtet war und er sollte dort eine Messapparatur für die gesamtwirtschaftliche Leistung bringen. Das hatte man, hatte man damals noch nicht. Ja. Und die ersten Berechnungen, die er gemacht hatte, zeigten beispielsweise, dass das Volkseinkommen in den USA um 50% eingebrochen wurde. Und das gab den Anstoß zum New Deal. Ja? Und dieses Bruttosozialprodukt hieß es früher, wurde 1942 erstmalig veröffentlicht. Die Väter dieser Messapparatur kannten alle Schwächen. Ja. Dieses Systems. Und hier wird so ein bisschen getan, als wenn jetzt entdeckt wird, dass das Bruttosozialprodukt oder Inlandsprodukt ja nur eine sehr eindimensionale Messapparatur ist, die wichtige Teile ausblendet. Und deswegen soll dieses Konzept ja also flankiert werden. Als ich jünger war, gab es Bewegung Social Indicator Movement. Das war die Bemühung, das Bruttoinlandsprodukt also zu ersetzen oder zumindest zu flankieren durch andere Indikatoren. Und das lebt jetzt eigentlich wieder auf. Also man merkt die Reservation gegen das Bruttoinlandsprodukt und weiß aber, dass die anderen Indikatoren auch schwächenbehaftet sind. Das ist so ein Eiertanz, der da gemacht wird, meines Erachtens in diesem.
Ja, vor allen Dingen, es wird so getan, als hätten die jetzt hier was Neues erkannt. Also ja, das finde ich schon ein bisschen putzig. Ich habe hier gerade in Händen, das war ja, da warst du zwar nicht mehr im Sachverständigenrat, aber es darf trotzdem erwähnt werden hier in unserer Runde, dass die Expertise vom Dezember 2010 für die interessierten Zuhörer, damals im Auftrag des deutsch-französischen Ministerrates, hat den Titel Wirtschaftsleistung, Lebensqualität und Nachhaltigkeit, ein umfassendes Indikatorensystem. Und dann findest du da all die Argumente auch nochmal aufgeführt, die du schon kursorisch angebracht hast, in aller Tiefe. Und dann gibt es dann auch so ein dreiteiliges Indikatoren-Set, Wirtschaftsleistung, materieller Wohlstand, Lebensqualität, Nachhaltigkeit, so ähnlich, wie sich das jetzt hier auch findet. Ich glaube, man muss aber immer wieder eines sagen, bei aller Unzulänglichkeit des Systems, es soll ja auch einfach nur eine bestimmte Information liefern. Also wenn man es natürlich überhöht, natürlich ist es kein Glücksindikator und es ist auch nicht wirklich etwas über die Lebensqualität, die hat viel andere Dimensionen. Aber das Bruttoinlandsprodukt hat ja zwei große Argumente für sich und deswegen bleibt es auch relevant. Erstens, es ist monetär konsistent dargestellt. Ja. Die Dinge, die hier verrechnet werden, sind alles Güter und Dienstleistungen, die über Märkte gehandelt wurden. Das ist ein zutiefst marktwirtschaftliches Konzept. Also wer auf der einen Seite, wie Herr Habeck vorne schreibt, wie toll die Marktwirtschaft ist und so effizient und der Preismechanismus so weit wie möglich und dem geben wir einen gesetzlichen Rahmen, der braucht auch eine Indikation darüber, was dieses Marktsystem hervorbringt. Ja. Dieses Marktsystem bringt nicht an sich Glück hervor, sondern bringt erst einmal Wertschöpfung hervor, weil Arbeit möglich wird, weil Güter und Dienstleistungen über Märkte gehandelt werden. Und das ist erstmal der eine Punkt. Das bleibt richtig. Was mir dabei eher Sorge macht, ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber diese vielen theoretischen Unterstellungen, die wir reinbringen, durch entsprechende hybride Messungen und alle möglichen Indikatoren, die hinzugerechnet werden, das stellt das eigentlich ein bisschen in Frage, aber im Kern bleibt das erste Argument dafür. Und das zweite, es ist einfach international vergleichbar. Ich meine schon, dein Glücksempfinden und meins sind schon von unserer unterschiedlichen landsmannschaftlichen Herkunft kaum kompatibel vergleichbar. Ich meine, die äußern sich in unterschiedlichen Präferenzen. Ich bin eher dem Weißwein zugeneigt, ich vermute mal, du eher dem Rotwein.
Gewiss.
So. Ja, siehst du mal, so, und da fängt schon an. Und trotzdem ist das nicht vergleichbar. Und insofern muss man immer sehen, man stößt ganz, ganz schnell an Grenzen. Ja. Also, das wird dann ganz beliebig.
Also ich teile grundsätzlich deine Ansicht, möchte aber doch einen Hinweis machen. Das Bruttoinlandsprodukt ist ein eindimensionales Maß. Es misst sehr, sehr genau alle Einkommen, die in einer Volkswirtschaft entstehen. Mhm. Und das hat schon bestimmte, sagen wir mal, Konsequenzen. Das A-Hochwasser geht als Wachstumstreiber in die Statistik ein, weil die Verluste am Bestand werden ja nicht gerechnet, sondern lediglich die Einkommenszuwächse. Insofern, das muss man schon sehen. Ja. Es ist ein sehr präzises Maß, aber es ist ein eindimensionales Maß. Aber alle diese Schwächen, wir könnten noch ein paar mehr diskutieren, wurden bereits von Kuznets aufgewacht. Er wollte diese klare, eindeutige Messapparatur haben, hat sich nicht gegen flankierende Statistiken geschöpft, aber er hat ein konsistentes System vorgebracht. Und hier habe ich so ein bisschen den Eindruck, meint man den Esel und prügelt den Sack.
Ja, und man muss sich am Ende immer fragen, wie will man diese Dinge über die Zeit hinweg zusammenführen, vergleichbar machen. Es ist ja immer dasselbe System. Schau, die Einzelindikatoren stehen da nebeneinander, sie zu gewichten zueinander, ist nicht möglich, weil das setzt ein Werturteil voraus. Ja, das setzt ein Werturteil voraus, ist absolut willkürlich. Und deswegen wird das immer ein System von additiven, irgendwie kombinierten, zusammengestellten Indikatoren sein. Es hat in sich keine eigene Konsistenz.
Richtig.
Die Konsistenz des Bruttoinlandsprodukts ist eben von uns beiden beschrieben worden. Ich will mal noch mal eine, bin ja auch schon ein bisschen älter und erinnere mich sehr eindrucksvoll an die Tagung der International Association for Research and Income and Wealth. Das ist für die Zuhörer, das ist die Vereinigung, da sind sozusagen die Statistiker der Welt drin. Die statistischen Ämter und die Anwendung im Grunde und die Bereitstellung für die empirische Wirtschaftsforschung. Und die finden sich dort. Da gibt es auch ein schönes Journal dazu, das entsprechende Review. Und die Tagung war 1989 oberhalb von Lahnstein. Und die Ausrichter war das Statistische Bundesamt. Der damalige Präsident des Statistischen Bundesamts hielt einen Eröffnungsvortrag und der gipfelte in der Aussage, wir machen das Ökosozialprodukt. 1989. Die Mauer war noch nicht gefallen, aber das Ökosozialprodukt wurde schon verkündet. Wir haben es bis heute nicht, weil man aus diesen Problemen einer Monetarisierung der unterschiedlichen Indikatoren, ob das Landnutzung ist, ob das Alterung ist oder ob das eine Lohnlücke ist oder ob es die Beteiligung von Frauen in Führungspositionen ist, die jetzt hier drin sind, gar nicht vornehmen kann. Und die Antwort damals war dann, und derjenige, der Abteilungsleiter, hatte dann auch keine weitere gute Zukunft mehr unter dem Präsidenten des Statistischen Bundesamtes, weil er das Versprechen nicht einlösen konnte, war ein Satellitensystem, wie wir das nennen, in den sogenannten umweltökonomischen Gesamtrechnungen.
Da wird um das Bruttoinlandsprodukt,
da wird um das BIP herum werden Dinge gebaut, da gibt es was zum Thema Land und Ressourcennutzung und so weiter. Das ist alles, ich will das nicht klein, das ist alles richtig und wichtig. Aber es hat immer den Nachteil, dass ich die Vergleichbarkeit über die Zeit nur im einzelnen Indikator hernehmen kann. Ich kann keinen komponierten Gesamt hinstellen, weil das einfach willkürlich wäre. Und nur gar nicht geht es im internationalen Vergleich. Also insofern muss man immer wissen, worüber man redet. Und ich will nochmal einen Anfang stellen. Es ist, das Bruttoinlandsprodukt ist eine Einkommensgröße, du hast völlig recht, aber wenn es unter der Logik der sozialen Marktwirtschaft mit ihren Ordnungseingriffen, mit ihren gut begründeten Ordnungseingriffen in der Wettbewerbspolitik, in der Steuerpolitik, in der Sozialpolitik und so weiter gestaltet ist, dann ist es ja auch Ausdruck dieses Politikwillens. Es ist ja nichts Abstraktes, sondern es ist Ausdruck dieser definierten Politik in Regeln. Unter diesen Regeln kommen Transaktionen, kommen Geschäftsentscheidungen in den Märkten zustande. Und das reflektiert sich im Bruttoinlandsprodukt. Das ist erstmal für sich konsistent. Ja. Das muss man auch mal sehen. Und das fehlt mir hier. Es wird, also, dieses Sonderkapitel hängt da ein bisschen rum, weil Sie natürlich auch nicht wissen. Sie haben mir gedacht, wir machen jetzt mal was Tolles, Neues. Aber es ändert am Ende nichts daran, dass Sie diesen Kompositindikator nicht hinbekommen.
Nein, also deswegen kann man ihn durchaus flankieren, aber,
Klar.
Flankieren kann man ja immer, das wird auch immer schon versucht. Und es ist ja kein Zufall, dass in allen Ländern der Welt, wenn wir mal von Bhutan mit dem Glücksindikator absieht, sich mit dieser Messapparatur verpflichtet. Und man kann damit argumentieren, aber diese, Einschränkung muss man akzeptieren. Es ist ein eindimensionaler Indikator, dafür ist er präzise und nachvollziehbar. Und das wird ein bisschen in diesem Bericht leider so verwässert. Ist ja auch ganz interessant, dass der erste Entwurf, der ja auch das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat und der dann in die Abstimmung mit den anderen Ministerien gegangen ist, im Schlussbericht doch in dieser Härte, wie er ursprünglich konzipiert war, nicht mehr aufgetaucht ist, weil hier die anderen Ministerien sehr wohl wissen, was sie am Bruttoinlandsprodukt haben.
Ja, wie du so schön sagst, es ist eindimensional, aber es ist nicht einfältig. Denn Geld an sich ist auch eindimensional und keiner würde sagen, Geld ist was Einfältiges, sondern Geld ist letztlich die Basis unserer ganzen Struktur, unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten. Der Geldkreislauf, die dahinterstehenden Transaktionen bilden das ab und darauf beruht alle Schätzung des Bundeshaushalts. Also wie will denn Herr Habeck die große Transformation organisieren, wenn er nicht weiß, welche Steuermittel verfügbar sind und dagegen irgendwelche Glücksindikatoren setzt? Das führt ja zu nichts. Also insofern ist es wichtig, wenn man bestimmte Indikatoren, ich würde eher im Rahmen der umweltökonomischen Gesamtrechnung argumentieren, zunimmt. Und das ist ja hier, muss man jetzt auch nochmal sagen, geht ja weit über das hinaus, was damals der Sachverständigenrat in seiner Expertise 2010 noch vorgeschlagen. Ich finde ja auch Bildungsindikatoren, alles, es gibt ja auch eine Bildungsindikatorik. Aber man muss immer wissen, welchen Wert hat es in einer Gesamtschau der Wirtschaftspolitik, die eine Ermöglichung für eine Transformation in den Blick nimmt. Und dann hätte ich eher gefragt, ja, pass mal auf, wenn denn das so ist, wo ist denn da die Demografie? Das steht zwar drin, unter Kapitel 4 ist es dann auch in der Tat angeleuchtet, aber das findet überhaupt gar keine Reflexion. Wir hatten es schon angesprochen, in den weiteren Überlegungen. Und das finde ich dann ehrlich gesagt schon das erste Testat, dass das hier nicht ernst gemeint ist.
Das ist wohl wahr.
Bin jetzt ein bisschen hart, aber gut. Da ist die Geburtenrate drin, da ist der Altenquotient drin. Und dann Gini-Koeffizient, nicht? Da steht drin, es hat sich nichts getan. Das ist ja auch alles interessant. Aber es wird dann muss man fragen, was heißt das denn für die Wirtschaftspolitik? Ist möglicherweise der Kollege Heil von Herrn Habeck an der verkehrten Stelle unterwegs, wenn er ständig das Verteilungsthema adressiert? Oder was ist eigentlich die, was folgt daraus, wenn die Geburtenrate wieder seitwärts geht von 1,59 2016 auf 1,53 Kind pro Frau? Dann haben wir ein Problem bei dem Alterungsprofil. Altenquotient liegt bei 36,9. Mhm. Es finden sich dazu keine Ableitungen. Das ist für mich eigentlich der Beleg, dass es nicht ernst gemeint ist.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Ja, also man kann oder sollte das Bruttoinlandsprodukt durch Statistiken flankieren. Das ist richtig, aber man soll diese Statistiken dann nicht gegeneinander ausspielen. Hier wird so.
Oder sie ernst nehmen wenigstens. Wenn ich solche Indikatoren anführe, dann frage ich mich doch jetzt als, was heißt das denn jetzt? Ja. Was heißt denn, wenn da angeführt wird, die Geburtenrate sinkt und der Altenquotient steigt? Ja. Was heißt das denn?
Ja, da gehen relevante Konsequenzen gehen davon aus, aber genau die werden hier nicht diskutiert. Das ist der Punkt. Man nennt eine Messapparatur, das ist ja nichts Neues, die flankiert werden kann. Aber wenn diese Probleme indiziert, werden die interessanterweise nicht angesprochen. Ja. Deswegen ist das für mich ein bisschen halbherzig. Man versucht, das Bruttoinlandsprodukt zu kritisieren und weist auf andere Indikatoren hin, die in einigen Fällen aussagekräftiger sein können. Aber wenn die Probleme indizieren, werden diese Probleme nicht angesprochen.
Ja, das ist genau der Punkt. Ja.
Das ist der Punkt, der mich an diesem Jahreswirtschaftsbericht etwas stört, dass man dieses Fass nochmal aufmacht und auf die, sagen wir mal, Lückenhaftigkeit oder Unzulänglichkeit des Bruttoinlandsprodukts hinweist, ist in Ordnung. Wenn man jetzt aber alternative Indikatoren nennt, dann muss man auch sagen, was sagen die denn für im Einzelfall welche politischen Konsequenzen ergeben sich daraus? Und das vermisse ich. Hier wird das Bruttoinlandsprodukt massiv kritisiert, aber die Konsequenzen der Ergänzungsindikatoren werden meines Erachtens sehr unzureichend thematisiert.
Ja, das ist, glaube ich, der ganz große Punkt. Ich meine, man muss ja in Rechnung stellen, wenn man so ein Jahreswirtschaftsbericht komplett neu schreibt, ist es ja immer das Pech der neuen Regierung, dass sie in der Regel vor Weihnachten ins Amt kommt.
Und das Ding ist schon fertig.
Da ist der Eingriff dann auch begrenzt. Aber hier hat man merkt, so ein Kapitel eingefügt, dessen Weiterungen man noch nicht überschaut. Mir ist auch aufgefallen bei einigen Themen, das kommt so sehr nach tibetanischer Gebetsmühle. Also wir müssen die Planungs- und Genehmigungsverfahren verkürzen, die Plan halbieren. Ich meine, es dauert in Deutschland, glaube ich, 25 bis 30 Jahre, bis eine Bahnstrecke vom ersten Gedanken dann, bis sie dann fertig ist. Das sind dann immer noch 15 Jahre. Also ich habe bisher noch nirgends wirklich erfahren, wie dieser zentrale Punkt, den ich wirklich auch für zentral halte, den diese Regierung auch intensiver anspricht, wie wir da nach vorne kommen. Denn es sind ja allein im Jahr 2020 und 2021 nochmal Gesetze wirksam geworden zur Planungsvereinfachung. Die haben das ja auch alle schon diskutiert. Und wir kommen an dieser Stelle nicht weiter. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist die Einbeziehung der jeweiligen Interessen in die Regionen.
Verzögert ja sehr stark.
So, und welche Abstandsregeln wie wo und not in my backyard, darüber mal eine Diskussion zu führen, die scheint mir fast viel wichtiger als diese Indikatorendiskussion. Denn wenn wir da nicht eine Haltung zu bekommen, ich meine, heute konntest du wieder lesen, Südlink vielleicht erst 2030. 2028, sagt der Chef der Bundesnetzagentur, Herr Hohmann, würde er schon mal zwei kleine Fragezeichen dran malen. Ja, ich meine, wo sind wir denn? Wie soll denn das funktionieren? Ich meine, da kann doch der Habeck jetzt schon sagen, dass es nichts wird mit der Transformation. Wenn wir die Energietransformation nicht hinbekommen, die hängt nun mal elementar an diesem Netz, dann frage ich mich, wie das insgesamt funktionieren soll. Und da hilft es ja nicht, wenn ich ständig sage, wir müssen das jetzt irgendwie beschleunigen. Das heißt, das ist kein Verfahrensthema, es ist ein Öffentlichkeitsthema. Wir müssen in der Gesellschaft darüber diskutieren, wie wir mit solchen Projekten umgehen wollen. Und wenn das nicht stattfindet, wird es immer diese Widerstände geben. Und dann gibt es die halt künftig nicht im Dannenröder Forst, sondern gibt es die dort, wo eine große Leitung durch den Wald gelegt wird, abgeholzt wird. Die Moral der Leute ist ja dann immer sehr unterschiedlich.
Gut. Was können wir aus diesem Bericht lernen?
Naja, also, dass die Marktwirtschaft ein wichtiges Instrument ist, nicht? Also, das finde ich, den Einstieg finde ich gut. Ja. Ich finde auch die Äußerung zur digitalen Transformation wichtig. Auch der Blick, der da auch auf die Schlüsseltechnologien und die Datenökonomie entfaltet wird, auch das finde ich einen guten Teil. Ich finde auch die Überlegung, den Ordnungsrahmen der nachhaltigen Transformation sozusagen als Entwicklungsthema zu sehen, völlig richtig. Da können wir auch sagen, viele Ordnungsökonomen haben das bisher auch nicht geleistet, das so zu tun. Ansonsten, ja, es müsste, glaube ich, mehr gelingen, die Konfliktherde der Politik-Themenfelder auch zu adressieren. Und das taucht dann auch nicht so auf.
Ja, also ich wollte eigentlich einen versöhnlichen Abschluss bringen.
Doch, guck mal.
Man muss natürlich sehen.
Was ist denn heute los?
Man muss natürlich sehen, der Jahreswirtschaftsbericht war ja schon faktisch fertig, als die Regierung ins Amt kam. Hm. Und man hatte jetzt Zeitdruck und hat einige Retuschen dran gesetzt, die nicht miteinander verbunden sind. Die stehen nebeneinander. Dort wurden im Wesentlichen bekannte Argumente vorgetragen, aber dort sind einige Informationen drin, du hast einige angesprochen, die sehr wichtig sind. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass die Regierung aus diesem noch nicht so richtig gelungenen Jahreswirtschaftsbericht neu lernt, doch wie man es besser kann und die einzelnen Punkte durchdekliniert, ohne zu versuchen, sie jetzt krampfhaft als Gegenstück des unzulänglichen Bruttoinlandsprodukts hinzustellen. Das heißt also, wenn das Ministerium oder die Regierung Frieden mit dem Bruttoinlandsprodukt machen würde und sagt, was es kann und dass es unverzichtbar ist, und wenn man dann separat andere Indikatoren daneben stellt. Und hier wird versucht, etwas, ja, so ein komplexes System aufzubauen, was es nie geben kann. Es kann ein Bruttoinlandsprodukt geben und darum differenzierte Satelliten. Das wäre was Konsistentes, aber dazu hat man sich noch nicht durchgedrungen. Hier sehe ich eigentlich nur mal die bekannte Kritik an der Eindimensionalität des Bruttoinlandsprodukts. Mhm. Die sollte man eigentlich überwinden. Man sollte sagen, wir brauchen das Bruttoinlandsprodukt aus verschiedenen Gründen und wir müssen separate Parallelstatistiken haben.
Ja, also Bert, ich sehe ja dein Bemühen und den sehr klar artikulierten Versuch, das harmonisch aufzudröseln und zusammenzuführen am Ende unseres heutigen Talks. Ich bin ja auch dabei dir. Ich finde nur immer, es ist unnötig, dass man erst so einen Popanz aufbaut, den man dann wegräumen muss, der schon x-mal aufgebaut hat. Ja. Die Diskussion ist nun wirklich, ich habe es mit Verweis auf den, wenn man das einfach nehmen will, diese Expertise, du hast Kurznetz erwähnt, das ist eigentlich auch nervig. Ich meine, zu sagen, wie geht man denn dann damit um? Und was mir auch nochmal wichtig wäre, man kann über jeden Einzelindikator reden, wie man will. Das ist ja alles gut und schön als Satellitensystem. Man hat jetzt aber auch so viele gewählt, dass es dann auch nicht mal gelingt, damit zentrale Themen, man könnte ja auch andersrum vorgehen und sagen, was sind denn unsere Themen? Ja. Die großen Strukturwandel sind die Dekarbonisierung, sind die demografische Alterung, es ist die digitale Transformation und es ist die Frage der globalen Ordnung. So, auch zur globalen Ordnung, Bert, das sei noch am Ende gesagt, finde ich in diesem Jahreswirtschaftsbericht recht wenig. Wo ist denn das Bekenntnis zu CETA als einem modernen Handelsabkommen, Freihandelsabkommen, Investitionsschutzabkommen mit Kanada, das immer noch im Parlament hängt? Und deswegen bin ich heute nicht auf Krawall gebürstet, aber ehrlich gesagt, da muss jetzt auch mal ein bisschen mehr Gesamtschau rein und man kann sie nicht so sagen, wie schön, es gibt ja viele Ökonomen, die bei uns sagen, ah, toll, dass die jetzt also so ein Indikatoren-Set dazu nehmen. Liebe Güte, so naiv müssen wir doch auch nicht sein. Wir haben alle den Auftrag, dazu beizutragen, dass die Dinge funktionieren. Deswegen müssen wir auch Salz in diese Wunden streuen.
Ja, und das in einem Jahreswirtschaftsbericht, die das Risiko von geopolitischen Verwerfungen nicht hinreichend diskutiert wird, könnte man auch als eine Schwäche ansehen. Und das ist meines Erachtens auch eine Frage, die möglicherweise von weitreichender Natur ist als eine weitere Parallelstatistik.
Ja, und weißt du, auf 120 Seiten, die sind ja, der ist genauso, genau dreimal so lang, fast viermal so lang, wie der allererste Jahreswirtschaftsbericht 1968, der da ja, du hast das 67er Stabilitäts- und Wachstumsgesetz erwähnt, also wurde 68 der erste vorgelegt, der hatte irgendwie 33 Seiten, und da war aber präzise beschrieben, was denn die Ziele der Politik sind und was man wie erreichen will. Vielleicht sollte man sich auch in der Sprache und in diesen Dingen noch auch mal da noch mal kundtun.
Ja. Ja, das war also keine Eloge, sondern ein, wenn wir das sagen, ein höflicher Verriss dieses Jahreswirtschaftsberichts. Aber man muss gestehen, es war der Versuch, ein bereits bestehendes Produkt zu modernisieren, und wirklich gelungen ist er unseres Erachtens nicht. Vielen herzlichen Dank.
Danke dir.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.